Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid immer noch beim richtigen Sender, Radio X. Um richtiger Tag, vierte Freitag im Monat, richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr. Und die richtige Sendung Umweltmagazin bei Radio X Greenpeace Frankfurt. Spannendes Thema vorher, passt ja auch ein bisschen zu unseren Nachhaltigkeitsthemen bei Greenpeace und so weiter. Wir beschäftigen uns heute mit einer Thematik, die wir letztes Jahr bereits zweimal aufgegriffen haben, aber jetzt auch immer wieder die Dringlichkeit doch ein bisschen darauf hinweisen wollen. Mangelressource Wasser, unser Umgang mit Wasser bei geringerer Verfügbarkeit. Nach den ausgiebigen Regenfällen der letzten Wochen kann der Eindruck entstehen, es gäbe Entspannung an der Wasserfront. Bei einem Blick über die Landesgrenzen hinweg ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Ausbleibende Niederschläge, ob als Schnee oder als Regen, in Italien, Frankreich und Spanien sorgten bereits im Februar für eine beispiellose Winterdürre. Ich weiß nicht, ob man den Begriff Winterdürre vorher schon mal kannte oder benutzt hat. Seen, zum Beispiel der Gardasee, der nur zu 35% gefüllt ist, eben alles, viele Seen in Norditalien, auch in Spanien etc., sind nur teilweise gefüllt. Flüsse wie der Po und die Loire in Frankreich fallen trocken, Quellen versiegen. Das hat weitreichende Folgen, unter anderem für die Lebensmittelproduktion in der Landwirtschaft und siehe 2022 für die Kühlung von Kraftwerken, die ja teilweise abgeschaltet werden mussten, vor allem in Frankreich, weil die Flüsse zu wenig oder zu warmes Wasser geführt haben. Wie stellt sich die Situation in Hessen oder in Frankfurt dar? Welche Maßnahmen muss die Stadt Frankfurt ergreifen, um die Versorgung mit Trinkwasser, mit Wasser allgemein sicherzustellen? Da habe ich einen kompetenten Gesprächspartner, der letztes Jahr schon zweimal hier war. Das ist der Rüdiger Hansen vom BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Rüdiger, hallo, schönen guten Tag.
Hallo.
Du musst ins Mikrofon reden.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, wunderbar.
Ich freue mich über unsere Wassertour.
Ja, genau. Im Trockenen sitzen und vom Wasser reden, so haben wir es gern. Wir hätten auch noch gerne jemanden vom Institut für Sozialökologische Forschung, fürs ÜSE, die eine Studie zum Brauchwassernutzung in Frankfurt und so weiter erstellt haben. Aber leider hat sich das terminlich nicht einrichten lassen. Jetzt müsst ihr am Radio mit uns beiden Vorlieb nehmen. Noch der Hinweis, Radio X 91,8 als DAB Plus, als Livestream radiox.de, und ab morgen könnt ihr die Sendung, wenn ihr früher weg möchtet oder sonst nochmal nachhören wollt, einzelne Details, Radio X Plus 7 über die Audiothek nachhören. Gut, steigen wir ein, wir haben einiges vor. Ausbleibende Niederschläge sorgten bereits in den üblicherweise niederschlagsreichsten Wintermonaten sowohl in Italien wie auch in Frankreich für alarmierende Dürren und damit verbunden auch Rekordniedrigwasserstände. Rüdiger, wie stellt sich in die Situation jetzt mal so allgemein, bevor wir ins Detail gehen, allgemein dar?
Also wie du schon sagst, und du verweist ja auf die aktuelle Presseberichterstattung, die Wassersituation in Europa ist so angespannt, wie man sich das vor ein paar Jahren noch gar nicht hätte vorstellen können. Und auch die Wassersituation weltweit ist ähnlich angespannt. Das konnte man kürzlich in einem Vortrag im Senckenberg-Institut hören. Wir sollten uns alle überlegen, was das auch für uns bedeutet. Denn es schlägt sich letztlich bei uns nieder. Wenn die Meldungen aus Spanien und Italien kommen, können wir uns nicht zurücklehnen und sagen, ist ja weit weg. Sondern, wie du schon auch erwähntest, das betrifft dann ganz klar die Ernährung. Wenn wir das ganze Jahr über frische Tomaten und Auberginen und Kiwis und solche Gemüse und Früchte haben wollen, dann bedeutet das, dass die in Spanien angebaut werden und dass da extrem viel Wasser verbraucht wird für den Anbau dieser Früchte. Und implizit verbrauchen wir ja das Wasser, indem wir diese Nahrungsmittel dann kaufen und verzehren. Das nennt man auch unter Wasserfachleuten das virtuelle Wasser. Wir merken das nicht, weil es ja gebraucht wird für die Aufzucht dieser Feldfrüchte und dieses Obstes. Aber wir veranlassen den Verbrauch in diesen Gegenden.
Ich meine, virtuelles Wasser gibt ja auch in anderen Zusammenhängen benutzt für Herstellung von Kleidung und so weiter. Aber so bei der Vorbereitung auf die Sendung hier jetzt fand ich das erstaunlich. In Italien Stichwort Po-Ebene, das war ja letztes Jahr schon hochdramatisch, wo bis zu 30 Kilometer ins Landesinnere der Fluss oder noch weiter trocken gefallen war. In Italien ist es eben so, dass in der Po-Ebene 40% der Landwirtschaftsproduktion von Italien stattfindet. Und auch in normalen Jahren müssen 42% der Fläche Italiens künstlich bewässert werden, um überhaupt Lebensmittel produzieren zu können. Wie sieht denn das in anderen Regionen aus? Frankreich, Spanien?
Also in Italien und in Spanien ist es sehr prekär, die Situation. Aber in Frankreich ist es auch prekär. Man sieht es an den Meldungen über die Loire und andere Flüsse sicher auch. Und in Frankreich kommt ganz speziell ein Problem hinzu mit den vielen Atomkraftwerken, die Frankfurt hat. Denn
Frankreich,
Entschuldigung. Die Atomkraftwerke werden ja mit Wasser aus den Flüssen gekühlt. Und wenn das Flusswasser zu weit abfällt, dann kann das sein, dass nicht mehr genug Wasser da ist, beziehungsweise wenn wir dann im Sommer sind und das Flusswasser wird heißer als gewöhnlich, wenig Wasser, viel Sonne, gibt also eine Erhitzung des Flusswassers, dann kann das auch sein in Zukunft, dass das Wasser zu warm ist, um noch Kühlung in den Kraftwerken bewerkstelligen zu können. Und von daher sieht man, dass aus ganz verschiedenen Richtungen dadurch Bedrohungslagen für uns entstehen.
Ich meine, das Wasser wird ja teilweise für die, also im Gardasee war, ist es so, was ich da gelesen habe, dass ein Abfluss für einen Fluss jetzt schon gesperrt wird und das Wasser für den Sommer gebraucht wird, für die Touristen, für die Fischerei und für Lebensmittel.
Ja, die Touristen ist auch in Spanien jetzt ja auch in den Berichten gestanden. Die Touristen brauchen in Spanien dreimal so viel Wasser wie die Spanier selber pro Person gerechnet. Ist klar, die sind am Strand, da gibt's viele Swimmingpools in den Hotels, die versorgt werden mit Trinkwasser, die duschen öfter, als sie das zu Hause tun. Ich denke mal, wir sind das so gewohnt, in Spanien Urlaub zu machen, aber plötzlich findet das unter ganz anderen Aspekten statt. Und das sollte auch hinsichtlich unseres Reiseverhaltens, also welche Reisen machen wir und wie verhalten wir uns dann am Reiseort, sollte uns das nachdenklich machen.
Ich meine, das ist ja gerade im Hinblick darauf spannend jetzt, dieser Tage in Spanien, Rekordtemperaturen fast 40 Grad im April. Stichwort, was ist die Ursache für dieses, wie soll man es sagen, verändertes Niederschlagsregime?
Also das sind alles Zeichen des Klimawandels. Und die Ursache des Klimawandels sind die Treibhausgase, die in die Atmosphäre geschickt werden. Und das ist vor allen Dingen mal CO2 und das sind auch andere Gase wie Methan. Das CO2 ist mit größtem Volumen vertreten in der Atmosphäre. Methan hat eine vielfache Wirkung und Methan entsteht auch zum Beispiel bei der Viehzucht, insbesondere bei der Viehzucht von Rindern, deren Steaks wir dann später auf dem Teller haben wollen. Und das Schlimme ist, bei dieser Temperaturerhöhung, sie ist schwer kalkulierbar, schwer vorhersehbar, wie das weitergehen wird. Aber es gibt auch heute schon, wie das neulich in dem Senckenberg-Vortrag von Forschern vorgestellt wurde, es gibt heute schon auf der Welt Gebiete, wo bisher immer Menschen gewohnt haben, die plötzlich ihre gewohnte Heimat verlassen müssen, weil eine Trinkwasserversorgung nicht mehr möglich ist. Wenn kein Trinkwasser mehr da ist, kann auch der Mensch nicht leben. Das war an ein Beispiel erläutert im Iran. Aber es ist halt nur ein Beispiel und es kann in den heißen Gegenden überall passieren. Und wir müssen uns immer überlegen, dass das dann auch diese Klimakrise, muss man ja sagen, dass sie dazu führt, dass immer mehr Menschen die Gegend verlassen müssen, in der sie wohnen. Und das führt natürlich zu einer Wanderung, die dann sich auch bei uns niederschlägt.
Können wir Wasser herstellen?
Sicher können wir zum Beispiel Wasser durch Meerwasserentsalzung sicherstellen.
Aber mehr Wasser kriegen wir, wir können nicht mehr an Wasser. Wasser ist in dem System Erde begrenzt, oder?
Wenn du es genau sagst, wenn du so sagst, ja, das sind zwei verschiedene Aspekte.
Ja.
Also einmal Israel zum Beispiel produziert sehr viel Süßwasser durch Entsalzung, was aber auch kein ganz vernünftiger Prozess ist, denn es bleibt über eine salzhaltige Flüssigkeit, die ja zurückbleibt. Und was passiert mit der? Die wird dann irgendwo im Meer verpumpt. Aber wenn du sagst, wie viel Wasser gibt es auf der Erde, es ist eine bestimmte Menge von Wasser, die vor allen Dingen im Ozean ist. Ja, aber die Ozeane bestehen eben aus Salzwasser und Süßwasser kommt dadurch zu uns, dass es über den Ozean verdunstet und mit den Wolken über Land geht und über Land regnet es ab. Wenn es nicht genug regnet, dann haben wir Wasserproblem oder auch, wenn das Wasser zu schnell abfließt. Und das ist ja besonders, jetzt können wir ganz nah nach Frankfurt und hier in die Gegend kommen. Wir werden alle in Zukunft mehr unter Starkregen leiden. Und Starkregen bedeutet, es kommt mehr Wasser in kürzerer Zeit und auf einer kleineren Fläche nieder, als wir das in der Vergangenheit gewohnt sind. Regen ist ja meistens in der Vergangenheit etwas Großflächiges gewesen und hat großflächig die Erde eingenässt und das Wasser hat dann auf einer großen Fläche auch gut versickern können. Bei Starkregen wird dieser Prozess etwas unterbrochen.
Stichwort Ahrtal, jetzt war es ja schon vorletztes Jahr. Doch, 21 war es, glaube ich, oder?
Vor zwei Jahren.
Ja, genau. Ja, so, das sind dann die Auswirkungen von so
weiter. Ja, im Ahrtal war das der extremste Fall, den wir hier bisher erlebt haben. Aber wenn man so die Berichterstattung verfolgt, dann muss man damit rechnen, dass sowas immer mal wieder vorkommen kann. Das Schwierige ist, man weiß nicht wann und man weiß nicht wo. Und vielleicht noch zur Erläuterung mit dem Starkregen. Es ist so, wenn man übers Jahr die Regenmengen saldiert, dann ist es oft so, dass man sagt, oh, es war ein gutes Jahr, es hat viel Regen gegeben. Aber wenn der viele Regen mehr und mehr als Starkregen niederkommt, dann bedeutet das, dass zum Beispiel im heißen Sommer, wenn die Erde ausgetrocknet ist, dann kann die Erde das Wasser nicht richtig aufnehmen. Es kann also nicht versickern. Dann fließt es mehr ab. Dann auch durch die reine Menge. Und wenn das Wasser heute in Kanäle abgeleitet wird, bei Starkregen geht das dann nicht mehr, weil die Kanäle die Kapazität nicht haben. Und das ist nichts, was man erst heute erkannt hat, sondern das ist einfach so. Und die Kanäle können auch nicht erweitert werden. Und hinzu kommt, es ist auch nicht vernünftig, das Wasser schnell in die Kanäle abzuleiten. Denn wenn wir es ableiten, dann geht es in die Bäche und es geht in die Nidder und es geht in den Rhein und es geht ins Meer, das Wasser. Und es geht vorbei am Grundwasser. Und das bedroht auch unsere Grundwasservorräte. Und deswegen, wenn man feststellt, Grundwassereintrag ist geringer als in früheren Jahren, dann hängt das auch mit dem Starkregen zusammen, der die notwendige Versickerung ins Grundwasser nicht erlaubt.
Der Klimawandel, die höheren Temperaturen bewirken auch, dass die Verdunstungsraten steigen. Also Wasser erst gar nicht im Boden, sprich im Grundwasser ankommen kann.
Auch das. Auf der einen Seite ist Verdunstung wichtig, weil Verdunstung führt ja dazu, dass Wolken gebildet werden. Und ich habe neulich mal das Beispiel gelesen, zum Beispiel Verdunstung über dem brasilianischen Urwald führt dazu, dass es in den Südstaaten der USA Regen gibt. Ja, das heißt auch, wenn Wälder gefällt werden, wie ja im großem Ausmaß in Brasilien, dann bedeutet das, die USA haben weniger Regen. Das sind so Zusammenhänge, die plötzlich sehr stark in Erscheinung treten, um die man sich früher keine Gedanken gemacht hat, solange diese Prozesse funktioniert haben. Aber mehr und mehr durch menschliche Eingriffe werden eben die natürlichen Abläufe gestört.
Wobei man sagen muss, wir haben uns die Gedanken nicht machen müssen, oder? Wir waren ja bisher auf der Sonnenseite dieser Wassergeschichte, oder?
Das sowieso, ja.
Und langsam werden wir, also ich sage das ja auch schon seit geraumer Zeit, beim Klimawandel wird das Thema Wasser das erste sein, das uns auch in Mitteleuropa oder in der nördlichen Hemisphäre auf die Füße fällt. Weil, wie wir vorher sagten, Wasser kann man nicht künstlich produzieren, wie wir zum Beispiel Lebensmittel aus dem Labor produzieren können.
Das ist richtig. Wenn die Wolken uns kein Wasser schicken, dann gucken wir in die Röhre.
Das ist jetzt ein bisschen Science Fiction oder was auch immer. Werden wir irgendwann darauf hinkommen, Wolken zu produzieren oder künstlich die zu bewerkstelligen, die dann induzieren und abregnen an ausgewählten Stellen, was ja schon wieder ein heikles politisches Thema wäre.
Also sowas liest man ja schon mal ganz selten, glaube ich, aber man liest es und es gibt sicher Forscher, die sich darüber Gedanken machen. Aber ich glaube, wir sind noch lange nicht so weit. Wir müssen, und ich finde das auch nicht erstrebenswert, solche Gedanken fortzuführen. Man muss sich ja Vorsorge tragen, wenn es nicht anders geht, kommt man mal zu solchen Lösungen. Aber momentan ist es so, dass wir noch sehr viel machen können, um den Trinkwasserbedarf zu unterstützen. Und das können wir vielleicht am Beispiel von Frankfurt dann mal erläutern.
Ja, genau, das wollte ich vorher. Nachher werden wir ein bisschen mehr auf Hessen, Deutschland, Hessen, Frankfurt und die Welt eingehen. Die Welt haben wir jetzt schon ein bisschen abgearbeitet mit Europa. Und dann mache ich jetzt mal etwas Musik. Ich habe hier die Little Willys mit Roly Poly. Ja, Radio X, Umweltmagazin, Greenpeace Frankfurt. Wir sprechen heute über die Mangel, Fragezeichen, Ressource Wasser. Wie werden wir in Zukunft mit unserem Wasser umgehen? Das ist ja absehbar. Ja, die Verfügbarkeit zumindest geringer wird, es sei denn, wir finden Alternativen. Wir haben jetzt ein bisschen drüber geredet, wie es in Europa aussieht. Stichwort Italien, Frankreich, Spanien. Zoomen, blenden wir näher her auf Hessen, Frankfurt, Rüdiger Hansen vom BUND. Wie stellt sich denn die Situation in Hessen dar? Ich meine, man könnte ja den Eindruck bekommen, die letzten Wochen hat es doch geregnet, Fragezeichen, war ja eher so Nieselregen, aber wie sieht's da aus?
Man muss sehr vorsichtig sein mit der Einschätzung der gesamten Wassersituation. Aufgrund von normal feuchten Monaten, wie jetzt in diesem Winter, kann man nicht darauf schließen, dass die Wassersituation, die vorher beklagt wurde wegen ihrer Knappheit, jetzt plötzlich insgesamt besser geworden ist. Man muss da schon 10 und 20 Jahreszeiträume betrachten. So beispielsweise gibt es vom Hessischen Landesamt für Umwelt- und Naturschutz, das ja ein Amt des Umweltministeriums ist, den Hinweis, dass in den letzten 20 Jahren der Grundwassereintrag um 27% runtergegangen ist. Und das macht sich vielleicht nicht immer linear in einem fallenden Grundwasserstand bemerkbar, aber auf jeden Fall, wenn weniger Grundwasser eingetragen wird, das heißt versickert, dann macht sich das am Ende schon bemerkbar, dass nicht mehr genug Grundwasser da ist. Und wir haben ja auch das Problem schon wir in Frankfurt schon lange, dass uns das Umland in allen Himmelsrichtungen ständig anklagt dafür, dass wir zu viel Trinkwasser aus den umliegenden Gebieten entnehmen. Trinkwasserentnahme heißt immer Grundwasserentnahme. Deswegen, und im Vogelsberg trocknen die Bäche aus. In den vergangenen heißen Sommern war das ganz extrem. Auch die Nidda ist ausgetrocknet. Und daran sieht man ja, dass aus dem Berg nicht mehr genug Wasser kommt. In dem südlichen Bereich, beispielsweise im hessischen Ried, das auch viel Wasser nach Frankfurt abgibt, da hat man es etwas einfacher. Da gibt es nämlich eine Rheinwasseraufbereitungsanlage. Das heißt, weil die Landschaft nicht mehr genug Wasser hergibt, hat man schon vor vielen Jahren eine Einrichtung gebaut, die Wasser aus dem Flusswasser, aus dem Rhein entnimmt, dieses Flusswasser aufbereitet und zu einer ordentlichen Qualität, aber noch keine Trinkwasserqualität. Und dann wird dieses aufbereitete Flusswasser wird in die Landschaft geschickt über Rohre und in Gräben hinein und versickert dann da, genauso wie Regenwasser versickert, was da niederschlägt. Und insofern geht dieses Wasser dann auch in das Grundwasser hinein und wird mit den Pumpen aus dem Grundwasser dann für die Trinkwasserversorgung in Frankfurt zur Verfügung gestellt. Mancher mag vielleicht an der Stelle zucken, wenn er sich das noch nicht überlegt hat, aber das ist wirklich ein bewährter Prozess, der wird schon seit Jahrzehnten gemacht und das machen auch andere Städte so. Das ist in Ordnung, nur wir können auch nicht immer mehr Wasser aus dem Rhein entnehmen, vor allen Dingen im Sommer, wenn das Grundwasser ohnehin knapper wird. Wir waren im letzten Jahr dort, man sieht da an der Anlage die dicken Rohre, die in das Wasser reingehen. Aber wenn der Rhein mal noch ein bisschen niedriger fällt als im vergangenen Jahr, dann kriegen plötzlich die Rohre kein Wasser mehr. Ja, und was dann?
Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich meine, Versickerung und Infiltration ist ja wohl, glaube ich, der Fachbegriff. Ist ja nur möglich, wenn die Flüsse Wasser führen, wenn die kein Wasser mehr führen. Aber nochmal, weil du mit dem Zusammenzucken, ich meine, vielleicht manche werden es wissen, manche nicht. Ist es unbedenklich? Ich meine, in dem Wasser aus den Flüssen, das ist ja auch nicht gerade das Sauberste.
Es ist unbedenklich. Es gibt bisher keinen Grund zu sorgen. Die Art, wie das betrieben wird, es ist ein sehr umfänglicher, mehrstufiger Aufbereitungsprozess. Am Schluss wird das Wasser aus dem Rhein über Aktivkohle geleitet. Und ich kenne die ganzen Verfahren jetzt nicht im Einzelnen, aber ich habe das mal gesehen. Das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Und da das ja schon ganz lange läuft und es keine Klagen bekannt sind, kann man sagen, das ist in Ordnung, solange wie genug Flusswasser da ist.
Ich meine, allein auch, was ich jetzt weiß, das Durchlaufen von dem Wasser durch die verschiedenen Erdformationen, bis es im Grundwasser ankommt, ist auch ein Reinigungsprozess.
Das ist ein Reinigungsprozess.
Also ja. Durch die verschiedenen Erdformationen, was da immer Sandkristalle.
Durch Sand, Lehm, Felsen.
Ja, ja, ja. Wie sieht es jetzt aus? Wir gehen ein bisschen jetzt näher auf Frankfurt, bevor wir dann nachher mal ein bisschen ausführlicher auf ihr habt eine Stellungnahme zum Wasserplan der Stadt Frankfurt abgegeben. Das wollen wir dann im letzten Block ein bisschen ausführlicher besprechen. Aber mal so der ganz grobe Umschlag. Die ISO-Studie, von der ich vorher gesprochen habe, ich muss jetzt mal den Titel raussuchen, ob ich den auf, ja, genau. Das ist so ein netter populärwissenschaftlich, nein, hochwissenschaftlicher Titel. Abschätzung theoretischer Trinkwassersubstitutionspotenziale in Frankfurt heißt die Studie. Die haben sich recht ausführlich mit dem Thema Ersatz von Trinkwasser, Durchbrauch, Betriebswasser etc. Kannst du da grob einen Überblick geben, was da in dieser Studie drinsteht? Ich weiß, du bist jetzt nicht vom ISO, aber nachdem das jetzt selber nicht geklappt hat, werden wir mal gucken, ob wir ein bisschen.
Wir haben aber gute Kontakte zu den Autoren der Studie und überhaupt zu dem ISO, sodass ich ein paar Takte dazu sagen kann, auch wenn ich nicht der Autor gewesen bin.
Aber es ist ja in eurem BUND-Papier auch Thema.
Ja, aber ich möchte erstmal einen kleinen Vorspann erläutern. Warum wird das Thema Brauchwasser oder Betriebswasser, übrigens der Fachbegriff ist eigentlich Betriebswasser, aber Brauchwasser hat sich so eingebürgert und es meint das Gleiche. Das bedeutet Wasser aus der Natur, zum Beispiel Regenwasser. Und warum wird das die Frage nach der Verfügbarkeit solchen Wassers so wichtig? Das liegt daran, weil wenn man Zwecke betrachtet, wo man Wasser braucht, die nicht hygienischen Bedingungen unterliegen, nehmen wir mal Gartengießen, Autowaschen und solche Geschichten, dann sollte man dafür kein Trinkwasser verwenden. Oder Toilettenspülung ist ein ganz großes Thema. Man sollte dafür Betriebswasser verwenden. Wenn man das machen würde, würde ja der Trinkwasserbedarf einer Kommune und eben speziell auch einer Stadt Frankfurt wesentlich reduziert. Und es ist klar, dass im Haushalt ist etwa 30% des Trinkwassers, was heute durch die Toilette geht. Das ist nicht notwendig. Das kann man mit Betriebswasser machen. Und es gibt auch Beispiele. Es gibt auch hier in der Nähe ein Beispiel, das Ökohaus, wo sowas funktioniert.
Da am Westbahnhof.
Am Westbahnhof, genau. Und man fragt sich, warum ist das so schwierig, die Betriebswassernutzung zum Standard zu machen? Und diese ISO-Studie zur Betriebswasserverfügbarkeit und Substitution ist natürlich ein wichtiger Baustein, um einfach die Diskussion darüber weiterzubringen und um aufzuzeigen, dass es geht und was für verschiedene Varianten gehen. Und deswegen hoffen wir, dass die Stadt Frankfurt sich das genau anschaut und dass sie als Stadt, als zuständiger Wasserlieferant zusammen mit der Mainova, die für den Rohrleitungsbetrieb in die Haushalte und in die Gewerbebetriebe zuständig ist, und Hessenwasser, die für die Förderung des Wassers und für die Zulieferung an Frankfurt zuständig sind. Wir hoffen, dass alle diese gemeinsam in Zukunft in die Richtung hinwirken, dass sie intensiv Trinkwasser sparen, was aufs Grundwasser kommt, indem sie eben überall da, wo nicht die hygienischen Forderungen bestehen, überall da Betriebswasser einsetzen.
Der Hinweis auf die Toilettenspülung, ich meine, das ist ein Thema, diese Themen sind ja nicht neu. Wir sind uns ja jetzt nicht erst die letzten 2 Tage oder in den letzten 4 Wochen auf dem Tablet serviert worden. Über das redet man ja schon seit Längerem. Ich habe vor kurzem einen Bericht gehört, das ist jetzt Hinblick auf Toilettenspülung. In Japan wird es wohl so gehandhabt, dass das Abwasser aus dem Waschbecken zum Beispiel, Händewaschen etc., so habe ich es verstanden, direkt in die Toilettenspülkästen fließt und dort dann das Toilettenspülwasser darstellt.
Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so direkt läuft. Da muss man immer aufpassen, weil das ja in irgendwelchen kleinen Zeitungsberichten nicht so intensiv dargestellt wird. Hier wird damit auch experimentiert, zum Beispiel auch bei der ABG. Man konnte das schon in der Frankfurter Rundschau lesen. Und das funktioniert so, dass also das Trinkwasser aufgefangen wird, aber das Brauchwasser aus den Waschbecken und aus den Handwaschbecken und Duschbecken. Das Wasser wird aufgefangen und das muss auch ein bisschen vorgereinigt werden. Und vor allen Dingen, was interessant ist, das ist ja meist warmes Wasser auch. Aus diesem Wasser kann man auch die Energie wieder rausholen, die Wärme recyceln, ne, um sie im Haus wieder zu verwenden. Und dann, das läuft also im Keller, das Wasser ganz normal. Im Keller wird es wieder aufbereitet und nach Möglichkeit eben auch über Wärmetauscher geschickt. Und dann geht es wieder hoch an die Toilette. Das Wasser ist völlig unstrittig, dass es geeignet ist für die Toilettenspülung. Und die ABG zum Beispiel, hier die städtische Wohnungsgesellschaft, die hat das mal ausprobiert in einem ihrer Häuser, in einem Miethaus. Und dann kam ein Bericht in der Zeitung, auch mit Fotos. Das ist also eine etwas umfängliche Anlage. Und dann das Resultat dieses Tests, den die ABG gemacht hat, war laut Aussage des Geschäftsführers, dass es nicht wirtschaftlich ist. Und der Punkt wirtschaftlich, der an der Stelle immer fällt, ist ein ganz kniffliger Punkt und meistens ein bisschen unvollständig. Denn letztlich, was bedeutet da nicht wirtschaftlich? Natürlich ist das ein Kostenaufwand, vor allem wenn man es im Pilotprojekt das erste Mal macht. Man muss Erfahrungen damit gewinnen. Das wird vielleicht auch nicht auf Anhieb alles hundertprozentig funktionieren. Aber das ist ja, wenn eine neue Technik eingeführt wird, eigentlich ganz normal. Die Frage ist, wenn man solche Dinge nicht macht, was kostet es am Ende, wenn wir weiter dabei bleiben, das Trinkwasser für alle Zwecke, auch nicht hygienische, ausschließlich zu verwenden? Was kostet es am Ende, wenn uns das Trinkwasser ausgeht? Und dann wird es richtig teuer und das sollte man immer mit einbeziehen. Also es gibt immer eine, ich würde mal sagen, eine konventionelle Wirtschaftlichkeit. Das heißt, ABG baut so ein System in Keller ein und stellt dann fest, nach ihrem Wirtschaftlichkeitsmodell kostet das zu viel, bringt keinen Gewinn. Aber was bedeutet das, wenn man das Gesamtsystem des Wassers mit einbezieht und vor allen Dingen die Zukunft, die das Wasser immer knapper werden lässt? Und wie bewertet man die Notwendigkeit, dass, wenn Wasser knapper wird, man eben mehr substituieren muss? Und substituieren heißt einmal Regenwasser, aber es heißt auch dieses Grauwasser, was aus den Waschbecken kommt, zu verwenden.
Ja, ich meine, der Punkt ist ja, das Ganze hat seine Ursache letztendlich, dass wir über die Verfügbarkeit von Wasser reden. Eine Ursache im Klimawandel, Klimakrise, kostet uns das nicht mehr, als dass wir, wenn wir jetzt eben, ich meine, meine nächste Frage an dich wäre jetzt im Hinblick auf Neubaugebiete. Ich weiß, du beschäftigst dich auch intensiv mit diesem Neubaugebiet da im Nordwesten von der Stadt, Neubaugebiete, Güntersburghöfe. Gibt es da Vorgaben, zwei Wasserleitungssysteme, sprich
Gibt es eben nicht. Und ich möchte an der Stelle nochmal auf die ISO-Studie zu sprechen kommen. Also diese ISO-Studie zur Betriebswassersubstitution. Also nein, Trinkwassersubstitution durch Betriebswasser. In dieser Studie ist zum Beispiel ein ähnlicher Sachverhalt wie bezüglich des Grauwassers, was ich eben an dem ABG-Wohnhaus erläutert habe. In der Betriebswasserstudie sind zwei Fallstudien konkret mal durchgerechnet. Und nämlich, was bedeutet es, wenn eine Siedlung, in dem Fall die Heimatsiedlung in Niederrath, die als Modell genommen wurde, beziehungsweise
das ist eine alte, bestehende Siedlung.
Das ist eine bestehende Siedlung, beziehungsweise die Güntersburghöfe. Das war ja ein geplantes Viertel im Nordend an der Grünen Lunge, das aber dann gekippt worden ist und nicht mehr realisiert wird. Aber für die Studie ist das ja egal. Man hat damit eine konkrete Vorgabe. Was hat man da für ein Stadtviertel? Wie viele Leute wohnen da und so weiter? Und dann überlegt man, was können wir da sparen? Und das Sparpotenzial ist eindeutig festgestellt worden. Denn diese 30% zum Beispiel für die Toilette, ja, die dann zur Reduktion des Wasserbedarfs führen. Also das ist völlig unstrittig und das ist ja letztlich auch eigentlich ganz logisch. Aber das etwas Unverständliche an der Sache ist, dass als Brauchwasserlieferant die Meinwasseraufbereitungsanlage aus Niederrad gerechnet wurde. Das heißt, in Niederrad ist da, wo auch die Kläranlage ist, da ist auch so eine Installation, die Wasser aus dem Main entnimmt und das Wasser vorreinigt, so wie ich das eben an der Rheinwasseraufbereitungsanlage erläutert habe. Das Mainwasser wird gereinigt und wird dann in den Stadtwald geschickt über Rohre und im Stadtwald sind Gräben, in denen das Wasser dann versickert ins Grundwasser und dann wieder im Grundwasser ist und aus dem Grundwasser hochgepumpt wird für den Trinkwasserbedarf. Eine zweite Leitung von dieser Mainwasseraufbereitungsanlage geht direkt an Flughafen. Und der Flughafen zum Beispiel macht das. Wenn man am Flughafen auf die Toilette geht, das wird mit Betriebswasser aus der Mainwasseraufbereitungsanlage versorgt. Und genauso das Wasser, was Sie brauchen, um die Flugzeuge zu waschen und so weiter. Insofern ist das ja eigentlich ganz vorbildlich und ein Beweis dafür, dass es geht. Denn wenn die Toiletten irgendwie im Flughafen nicht in Ordnung wären oder riechen würden oder sowas, dann würde das schnell großen Ärger geben. Ja? Also, und die Frage ist, warum ist in dieser Studie, die ansonsten einen ganzen großen Horizont von Maßnahmen und Aspekten zum Betriebswasser darstellt, also das ist alles ziemlich vollständig, aber die Fallstudien sind nur mit der Verwendung von Betriebswasser aus der Mainwasseraufbereitungsanlage dargestellt. Ich frage mal an der Stelle immer ein bisschen spitzfindig, woher kommt das? Und dann kommt man darauf, so eine Studie hat einen Auftraggeber. Und der Auftraggeber ist hier Hessenwasser. Und ich sag mal weiter etwas spitzfindig. Das Geschäftsmodell von Hessenwasser ist, Wasser zu liefern. Frisches Wasser, was aus dem Umland gefördert wird und nach Frankfurt transportiert wird. Das Geschäftsmodell, also auch das Belieferung von Betriebswasser aus der Mainwasseraufbereitungsanlage gehört auch noch mit dazu. Aber die Alternative oder die eigentliche interessante Lösung ist ja, wenn man Betriebswasser aus dem Bereich nimmt, wo es auch verbraucht wird. Nehmen wir die Güntersburghöfe. Die sind ja, ich glaube, 8 Kilometer oder sowas entfernt von der Mainwasseraufbereitungsanlage. Wenn man das Wasser dort von Plätzen, von Dächern auffangen würde und möglicherweise auch über andere Flächen, wenn es vor allem in Starkregen ist und auf Wiesen gibt es Wasser, was dafür verwendet werden kann. Wenn man da alles Wasser einsammelt, in Zisternen bringt und aus den Zisternen heraus dann die Toiletten versorgt, dann hat man das Wasser vor Ort. Dann fällt Transport nicht weiter an. Und dann ergibt sich eine interessantere Wirtschaftlichkeit. Das ist leider in der Studie nicht durchgerechnet worden. Und das muss man einfach wissen, wenn man da reinschaut. Aber es sind eigentlich genügend Hinweise drin über die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, Betriebswasser zu versorgen.
Wir haben jetzt beim Brauch- und Betriebswasser immer mit den Niederschlägen oder Infiltration aus Flüssen. In der Studie wird ja darauf eingegangen, Bauwesen, da wird ja auch viel Wasser verwendet. Ich weiß nicht, ob du da was dazu sagen kannst.
Ja, wir kommen dann auf die weiteren kleinen oder großen Sünden, die da begangen werden in so einer Stadt. Und das ist ja nun, wir erzählen es hier am Beispiel von Frankfurt, weil da leben wir und da kennen wir uns am besten aus. Und die Stadt Frankfurt hat im vergangenen Jahr auch ein Wasserkonzept geschrieben. Das hattest du eingangs schon gesagt, was wir dann kritisiert haben. Aber das Thema Bauen. Also einmal, das wird dann relevant, wenn man Wohnungen mit Betriebswasser versorgen will, dann braucht man ein zweites Leitungssystem. Weil normalerweise wird ein Trinkwassersystem eingebaut und das Trinkwasser, dann kommt eine Zuleitung ins Badezimmer. Im Badezimmer hat man dann Anschluss an der Badewanne, am Waschbecken, an der Waschmaschine und am Klo.
Genau.
So, wenn man jetzt sagt, wir wollen die Toilette aber mit Betriebswasser spülen, dann muss man ein zweites Leitungssystem haben und das kostet natürlich Geld bei der Installation. Ja. Aber ich glaube, man muss auch hier wieder das Geld, was es kostet, an zusätzliche Investitionen, muss man spiegeln vor der Frage, wenn das Trinkwasser immer weniger wird, was kostet uns das dann? Deswegen lieber jetzt rechtzeitig sparen. Und das Eigentümliche ist, wenn man mit Investoren spricht, beispielsweise im Schönhofviertel ist mir das mal begegnet, da habe ich die Verantwortlichen, das ist da Neue Heimat und Nassauische Heimstätte und Instone und so weiter. Ich habe da mal jemand Verantwortliches gefragt, wie haltet ihr das mit Brauchwasser? Und da wurde mir gesagt, das können wir uns nicht leisten, das passt nicht in unser Wirtschaftsmodell. Und warum? Weil er sagt, wenn wir dann eine zusätzliche Leitung einbauen, dann kostet das ungefähr 1 Quadratmeter vermietbare Fläche, so also normal vermietbare Fläche von der Wohnung her. Und das ist natürlich, da fällt uns die Miete aus entsprechend und das passt nicht mehr in unser Wirtschaftlichkeitskonzept. Also mir hat das ein bisschen die Sprache verschlagen. Beginnend damit, dass eine zusätzliche Leitung in einem Schacht, wo sowieso eine Trinkwasserleitung durchgeht, also senkrecht, wo soll denn da dieser 1 Quadratmeter herkommen? Das ist schon mal übertrieben. Und wenn man das mal überwinden
also ich muss
könnte...
Ich muss mich jetzt arg zurücknehmen und tief durchatmen. Ich meine, das hört sich einfach für mich absurd an. Ich meine, dass mir das Thema Altbausanierung ist natürlich eine Riesenaufgabe.
Das ist ein schwieriges Thema.
Ja. Weil ich meine, der Baubestand, Substanz, die Gebäude sind überwiegend Altbauten. Und das ist natürlich auch, wenn man so will, ein Wirtschaftsprogramm für oder ein Programm für die Wirtschaft und so weiter und so fort. Aber wenn man bei Neubau so argumentiert, ich meine... Das ist für mich absurd. Wir werden aus anderen Gründen, also das eine ist natürlich der Investor, der Bauherr und so weiter, der sagt, na, kann ich die Wohnung ein bisschen günstiger vermieten und so weiter. Dann fällt es natürlich irgendwann den Mietern und Mieterinnen auf die Füße, weil es gibt ja auch noch andere Gründe, warum wir immer aufwendiger Wasser reinigen müssen. Das hat gar nichts mit Infiltration und Niederschlägen zu tun, sondern auch mit Rückständen aus der Landwirtschaft, von Arzneimitteln und all diese Geschichten. Das wird doch immer teurer, dann das Wasser in Trinkwasserqualität herzustellen.
Eben, und all diese Verschmutzungen, die spielen keine Rolle, wenn das Wasser nur für die Toilette verwendet wird.
Ja, ne? Genau.
Und ich meine, was die Reinigung von Wasser angeht, da haben wir auch eine große Anforderung an die Klärwerke. Denn wir brauchen, Klärwerke haben üblicherweise 3 Stufen und was wir brauchen, ist eine 4. Stufe, die chemische Medikamente und sowas rausfiltert. Und das geht ja so ganz langsam vorwärts und das hilft natürlich auch dem Grundwasser. Denn wenn man zum Beispiel einen Chemiebetrieb wie Merck in Darmstadt sieht, da kommen allerlei Verunreinigungen oder sind allerlei Verunreinigungen in der Vergangenheit in das Grundwasser gekommen. Und das steht ja auch öfter in der Zeitung und am Ende dann resultiert das darin, dass ein Ökobauer im hessischen Ried, der eine erlaubte Bohrung ins Grundwasser gemacht hat, um seine Felder zu bewässern, plötzlich stellt er fest, dass der Spinat kontaminiert ist mit chemischen Stoffen. Und das hat natürlich irgendeine Ursache und typischerweise von irgendeinem Betrieb, einem chemischen Betrieb insbesondere. Und was passiert dann? Ist der Bauer kann nichts dafür. Aber der Bauer verliert dann mindestens mal einen Teil seines Umsatzes oder gar ganz die Geschäftsgrundlage. Und das ist so ein Punkt, wo man immer ansetzen kann und sagen, da ist unser derzeitiges Managementsystem in der Industrie, in der Wirtschaft, läuft falsch, weil diese Kosten, die so entstehen, sogenannte externe Kosten sind. Das heißt, die fallen in der betriebswirtschaftlichen Betrachtung, nicht in der Bilanz, fallen die nicht an. Und die müssen internalisiert werden. Das ist eigentlich mittlerweile eine ganz große Forderung an unser System. Wir müssen nicht unser Wirtschaftssystem ändern, aber wir müssen die Kostenrechnung so gestalten, dass all diese Kosten, die bisher durch einfach Abgabe an die Natur, auch CO2-Verunreinigung in der Atmosphäre kostet, die verursache nichts, darf nicht mehr sein.
Der wahre Ökopreis. Vielen Dank bis hier, Herr Rüdiger. Wir werden jetzt nachher im letzten Block noch kurz auf eure Stellungnahme zum Wasserkonzept der Stadt Frankfurt eingehen. Ich mache jetzt mal wieder etwas Musik zur Entspannung. Ruberts Kitchen Orchestra mit Funk to the Limit. Ruberts Kitchen Orchestra, nette Musik, habe ich mal in Berlin am Brandenburger Tor und da gehört und die CD gekauft, für immer wieder. Ja, wir gehen in die letzte Runde zum Thema knappe Ressource Wasser, wie wir weiter in Zukunft mit dem Wasser umgehen müssen, Trinkwasser, Brauchwasser und. Der Rüdiger Hansen vom BUND ist noch bei mir und wir sprechen jetzt über eine Stelle. Also es gibt ein Wasserkonzept der Stadt Frankfurt und der BUND hat dazu eine Stellungnahme abgegeben. Ich gehe jetzt mal so den einen oder anderen Punkt durch, weil es sind so viele drin, Rüdiger. Können wir natürlich nicht alle besprechen, aber Trinkwasser sparen, begrenzen auf hygienisch notwendige Nutzungsarten. Was versteht ihr darunter?
Also hygienisch notwendig, das bedeutet, dass wir natürlich gerne unsere Hände waschen und die Dusche nehmen und dass wir Wasser zum Kochen in einer sauberen Trinkwasserqualität gerne haben möchten am Wasserhahn und so, wie wir das bisher gewohnt sind. Also das Trinkwasser in Deutschland ist ja insgesamt hervorragend. Ich wundere mich immer, dass viele Leute, vor allen Dingen welche, die zugezogen bei uns sind, dass sie immer große Pakete mit dem Wasser in Plastikflaschen vom Supermarkt nach Hause tragen. Ja. Ich frage die dann ab und zu mal, warum macht ihr das eigentlich? Und dann kommt das natürlich oft, dass sie das einfach so gewohnt sind und dass sie nicht wissen, dass bei uns das Wasser so sauber und so gut kontrolliert ist. Und eigentlich ist das Trinkwasser besser als Mineralwasser. Aber dieses gute Trinkwasser, das sollten wir dann eben nur noch für hygienische Zwecke dieser Art verwenden und überall da, wo es nicht notwendig ist, das ist insbesondere immer wieder drauf auf die Toilette, weil das 30% des Trinkwasserverbrauchs derzeit ist in den Haushalten, das sollte man mit anderem Wasser bedienen.
Jetzt hat ein ganz gewichtiger Punkt ist ja, woher kommt unser Wasser, Trinkwasser hier in Frankfurt? Du hattest es vorher schon mal angedeutet. Einer eurer Punkte ist die Belastung der Entnahmegebiete, Stichwort Hessisches Ried, Vogelsberg, Kinzigtal, Burgwald. Da schreibt die Stadt, dies ist im Wasserkonzept geplant. Insbesondere soll der bis 2030 prognostizierte Mehrbedarf durch weiter Ausbau der Aufbereitung von Main- und Rheinwasser einschließlich der zugehörigen Infiltrationslagen zur Grundwasseranreichung abgedingt werden. Infiltration haben wir schon mal besprochen. Ausweitung Trinkwassergebiete Trinkwassergewinnung im Stadtgebiet ist aufgrund der intensiven Flächennutzung und der vorliegenden Hydrogeologie nur stark eingeschränkt möglich. Bereits heute belegen Wasserschutzgebiete rund 30% des Stadtgebiets. Hat die Stadt überhaupt Handlungsspielraum, Möglichkeiten, sich umfassender selbst zu versorgen?
Wir sind ja in die Zahlen reingegangen und wenn man es einmal ganz konservativ sieht, dann nimmt man die Wasserrechte, die die Stadt hat in ihren verschiedenen Wasserwerken und dann stellt man fest, dass die Wasserrechte nicht voll ausgenutzt werden. Zum Teil liegt das daran, dass da kontaminierte Gebiete sind, aus denen man kein Wasser mehr fördern kann. Zum Teil wird es aber auch wirklich einfach nicht in der Menge genutzt, nicht in der Menge gefördert, wie es gefördert werden könnte. Und wir sind der Meinung, dass das erstmal voll ausgereizt werden muss, ehe man Wasser aus dem Umland bezieht. Und zweitens ist es so, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren.
Es geht darum, dass inwieweit die Stadt noch Möglichkeiten hat, also, den Spielraum auszunutzen.
Ja, und weiterhin ist es so, wenn Sie da schreiben, dass 30% der Stadt mit Wasserschutzgebieten ausgestattet ist, dann muss man die Wasserschutzgebiete auch wirklich schützen. Beziehungsweise kontaminierte Bereiche in den Wasserschutzgebieten muss man dann sanieren, was in dem Fall ein großer Aufwand natürlich ist, aber es ist in vielen Fällen möglich. Es mag Fälle geben, wo es nicht möglich ist, aber wir sehen, dass da keine Aktivität ist in diese Richtung. Und außerdem hat die Stadt viele Entnahmestellen für Wasser, die mal irgendwann stillgelegt worden sind. Es gibt zum Beispiel in Niedereschbach an der nördlichen Peripherie von Frankfurt ein Wasserwerk, das nach unseren Informationen sauberes Wasser liefern könnte. Nun bedeutet das nicht, dass wir fordern, dass das für Trinkwasser gebraucht wird. Dann muss erst ein Wasserschutzgebiet wieder ausgewiesen werden. Das ist ein größerer Prozess, so eine Quelle wieder für Trinkwasser zu aktivieren. Aber man könnte solche Wasserwerke und andere Entnahmestellen wieder aktivieren und das als Betriebswasser verwenden. Und als Betriebswasser ist das meistens ohne irgendeine Vorreinigung verwendbar. Und ich denke mal, solche Potenziale müssen verwendet werden. Und ich möchte noch, wir haben vorhin über das Bauen gesprochen und über die Notwendigkeit, wenn man dieses Betriebswasser dann in den Wohnungen haben will, dann braucht man ein zweites Leitungssystem. Die Stadt müsste bei Neubaugebieten, bei Bebauungsplänen von neuen Häusern und oder neuen Gebieten wie dem großen Stadtteil im Nordwesten, die Stadt müsste dann abfordern im Bebauungsplan, dass solche Leitungen, Brauchwasserleitungen gelegt werden, also ein zweites Leitungssystem. Und es wird oft gesagt, es wären die gesetzlichen Grundlagen nicht da. Das scheint aber nicht so zu sein. Ich muss da vorsichtig sein, ich bin kein Jurist, aber man hört immer wieder, dass es daran nicht liegt. Wenn die Stadt das wollte, dann ginge das. Und wir denken, man müsste mal damit anfangen.
Stichwort anfangen, das wird jetzt unser letzter Punkt sein, schon wieder eine Stunde rum. Die Stadt Frankfurt hat ja eine Kampagne gestartet letztes Jahr, Frankfurt spart Wasser, unter dem Motto, jeder ein bisschen zusammen, ganz viel, mach mit. Appelle an die Bevölkerung, wir können ja auch was tun.
Ich an der Stelle, das war auch ein Magistratsbericht, der dem Stadtparlament vorgelegt wurde, wo davon gesprochen wurde, dass man das nicht richtig kontrollieren kann, was dabei rausgekommen ist. Also man kriegt keine mengenmäßige Ergebnis. Insofern auf der anderen Seite, als diese Kampagne gestartet wurde, habe ich mit der Umweltdezernentin darüber gesprochen.
Ja, und
habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass die Bürger ja eigentlich gar nicht viel sparen können. Und wenn dann gesagt wird, ihr müsst, wenn ihr Hände wascht, also beim Einseifen das Wasser abstellen und beim Abspülen wieder anstellen, das ist ja minimal, was dadurch gespart werden kann. Und ich finde es auch unfair, gegenüber der Bürgerschaft eine solche Kampagne zu fahren und ihr damit so ein Schuldbewusstsein zuzuschieben, dass sie zu viel Wasser verbrauchen. Ich finde, wichtig wäre, dass man erstmal das Potenzial hebt, was die Bürger gar nicht selbst heben können. Und dann sind wir wieder bei der Ausstattung der Häuser mit zweiten Leitungssystem, mit Brauchwassersystem. Das kann ja weder ein Mieter, noch, ja, ein Eigentümer kann es, aber ein Mieter kann es nicht machen. Also die meisten Menschen, an die diese Kampagne gerichtet wird, die stehen da und sagen, was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir unsere Zähne mit Mineralwasser putzen aus der Flasche? Das kann es nicht sein. Und ich finde auch gewerblich müsste die Stadt aufzeigen, was sie erreichen will gegenüber Gewerbebetrieben. Und natürlich ein großer Verbraucher ist auch das Grünflächenamt, dass das Stadtgrün, die Bäume, die Grünflächen typischerweise mit Trinkwasser begießt. Das heißt, die Wagen, die fahren durch die Stadt und dann werden diese dicken Stutzen in die Hydranten gedreht und dann kommt das Trinkwasser daraus und wird auf die Wiesen geschickt. Das sind alles Dinge, wo die Stadt was tun könnte. Und ich meine, das geht alles nicht über Nacht, aber es müsste in die Richtung deutlich was getan werden und dann kann man den Bürgern sagen, so und jetzt unterstützt das mal bitte.
Genau, es müsste endlich mal angegangen werden. Das Thema Wasser wird uns weiter begleiten. Rüdiger, vielen Dank. Das war Rüdiger Hansen vom BUND. Wir haben über den Wasserverbrauch, Wasserverfügbarkeit hier in der Stadt und überhaupt gesprochen. Ich habe jetzt noch kurz zwei Termine, und zwar einmal morgen am 29.04. ab 11.55 Uhr, anders gesagt 5 vor 12, veranstaltet die BI, es ist zu laut, ein Informationstag Nachmittag zum Ausbau der A5 im Westen. Da soll ja der Nordwestkreuz und zwischen Nordwestkreuz und Frankfurter Kreuz die A5 auf 10 Spuren aufgebaut werden. Und nochmal ein Reizthema für dich, Rüdiger, und für uns. Zwischen Friedberg und Darmstadt sollen dem 300 Hektar Wald geopfert werden in diesen Zeiten. Das ist schon heftig. 11.55 Uhr geht's los im katholischen Gemeindehaus St. Josef in der Linkstraße 40. Nochmal genauer mithören. Katholisches Gemeindehaus St. Josef, Linkstraße 40, Beginn 11.55 Uhr. Und am Sonntag ins Kino zur Matinee, Beginn 12 Uhr im Cinema am Rossmarkt. Da gibt's den Film Das Trojanische Pferd. Es geht darum um Stuttgart 21, was ja inzwischen fast eher Stuttgart 22 heißen kann, wenn man sich die ganze Zeit, die Dauer anguckt. Ansonsten der Hinweis zu mir auf unseren Schnupperabend, guckt nach greenpeace-frankfurt.de, wann der nächste ist, der 1. Mai. Da sind wir auch etwas entspannter und arbeitsenthaltsam.
Darf ich noch einen
Termin? Ja, klar, logisch.
Ja, dann möchte ich noch ankündigen, um beim Thema Wasser zu verbleiben. Es gibt im Hessenpark, in dem Museum Hessenpark bei Neuansbach, eine Ausstellung zum Wasser unter dem Motto Trüb und Klar. Und in dieser Ausstellung gibt es einen besonderen Thementag am kommenden Sonntag, also übermorgen, am 30.04. von 11 bis 17 Uhr im Freilichtmuseum Hessenpark. Und da werden Filme gezeigt, unter dem Titel Die große Dürre, die letztes Jahr schon im Hessischen Rundfunk gefahren sind. Und es sind einige Naturschutzverbände, unter anderem der BUND, die Naturfreunde, die Schutzgemeinschaft Vogelsberg sind da vor Ort. Und da könnt ihr uns alle persönlich kennenlernen und mit uns eure speziellen Fragen diskutieren. Wäre schön, wenn viele von euch kommen. Danke.
Ja, auch danke von mir jetzt fürs Zuhören. Ich habe eigentlich auch noch mal einen Termin gehabt, da findet es aber gar nicht. Es geht um die Gärtenregion hier in Rhein-Main. Da gibt es auch verschiedene Veranstaltungen. Vielleicht kann ich es beim nächsten Mal nachliefern, weil die Veranstaltungen laufen noch eine Zeit. Ja, danke euch fürs Zuhören. Gutes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Und jetzt mache ich noch ein Stück etwas Musik von Colosseum. Tja, Wunschdenken. The grass is always green.